Opfer der SED-Diktatur in der DDR sollen künftig bessere Unterstützung bekommen. Der Bundestag hat jetzt ein entsprechendes Gesetz verabschiedet. Damit soll sich insbesondere die finanzielle Situation von ehemals politisch Verfolgten deutlich verbessern. Die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag kämpft seit Jahren für dieses Gesetz. Und ich freue mich, dass sie bei uns im Studio ist. Evelyn Zupke ist da. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie da sind.
Vielen Dank, dass ich hier sein darf.
Ja, SED-Opfer bekommen nun vor allem eine bessere Entschädigung, also mehr Geld, eine höhere Opferrente. Wie viel wird das sein? Kann man das beziffern konkret?
Ja, was die Opferrente betrifft, ist es so, dass die Opferrente dynamisiert wird. Das heißt, sie wird jedes Jahr mit der Rentenanpassung angepasst. Sie wird vorher erhöht auf 400 Euro. Und das ist das ganz Wichtige bei der Opferrente, die Bedürftigkeit fällt weg. Und damit wird die Opferrente zur Ehrenpension. Das ist eines der wichtigsten Errungenschaften dieses neuen Gesetzes. Denn dafür haben die Opferverbände und die Betroffenen seit Jahren gekämpft und sich das gewünscht. Und die Opferrente wird damit eben zu dieser Ehrenpension. Es ist nicht mehr abhängig vom
jetzigen. Warum dieser Begriff Ehrenpension?
Dieser Begriff wurde von den Betroffenen und Betroffenenverbänden gewählt aus dem Grunde, weil viele Menschen die sogenannte Opferrente als eine Art Sozialleistung empfinden oder als ein Almosen sogar. Und mit dieser Form, dass die Bedürftigkeit wegfällt, fällt das eben weg. Und sie haben nicht mehr das Gefühl, sie bekommen ein Almosen, sondern sie identifizieren sich ja auch ganz stark nicht nur mit dem Betroffensein als Opfer der SED-Diktatur, sondern auch damit, dass sie ja auch viel getan haben, dass sie ja mit den Weg geebnet haben dafür, dass wir heute in Freiheit und Selbstbestimmung und Demokratie leben können und dass ihnen dafür auch Anerkennung von der ganzen Gesellschaft gebührt. Und das ist ein weiterer wichtiger Aspekt bei der Opferrente neben den natürlich finanziellen Aspekten.
Wollen wir es noch mal so ein bisschen sortieren, was Sie gerade gesagt haben? Also erstmal wird sie erhöht auf 400 Euro. Wie viel war es vorher?
Hat man da so einen Vergleich? Vorher waren es seit 2019 waren es 330 Euro. Und mit diesen, wir sind bei 400 Euro gelandet. Das hat auch den Hintergrund, dass ja in den letzten Jahren die Inflation so ganz stark angestiegen ist. Und mit der Erhöhung auf diese 400 zeichnet man quasi diese Inflation nach und gelangt dann bei diesen 400 Euro an. Und damit ist das dann eben ausgeglichen. Ja. Und dann die Dynamisierung. Das heißt, das hat auch hohe bürokratische Auswirkungen für die Bürokratie, die nämlich an weiten Stellen wegfällt. Man braucht die Opferrente nicht ständig überprüfen. Auch bei der Bedürftigkeit, die nicht mehr überprüft wird, fallen eben diese Prüfungen weg.
Was heißt das? Bedürftigkeit ist nicht mehr notwendig? Muss nicht mehr nachgewiesen werden?
Genau, früher musste die Bedürftigkeit oder aktuell noch muss die Bedürftigkeit nachgewiesen werden nach bestimmten Regelsätzen. Also zwei-, dreifacher Regelsatz. Das heißt, nur wenn ich diese Sätze erfülle, dann bekomme ich die sogenannte Zuwendung, die Opferrente. Das fällt zukünftig weg. Jeder bekommt es, egal wie viel er oder sie verdient. Und das finde ich persönlich auch richtig, weil es eben die andere Seite ist der Entschädigung, die Würdigung der Menschen und ihrer Leistungen.
Jetzt hatte das SED-Regime ja auch Menschen zwangsausgesiedelt. Die Stasi hat da in unliebsame Regimekritiker in Nacht- und Nebelaktionen zum Beispiel in Zug gesetzt, hinten eingeschlossen, im letzten Abteil dann in den Westen, in die Bundesrepublik gefahren. Auch diese Menschen sollen jetzt Entschädigungen bekommen. Wie sehen die aus?
Ja, auch die Menschen, die von Zwangsaussiedlung betroffen waren, seit 1952, die erste Aktion hieß ja am 26. Mai 1952, Aktion Ungeziefer. Diesen Namen oder diese Begrifflichkeit kann man gar nicht oft genug wiederholen, um auch die Sprache der Diktatur noch mal wirklich zu zeigen und wie unmenschlich eigentlich ihr Charakter war, was sich ja auch in dieser Begrifflichkeit ausdrückt. Und diese Menschen, wie Sie schon sagen, wurden in Nacht- und Nebelaktionen von Haus und Hof geworfen und in Gegenden verbracht, wo sie nicht wussten, wo sie hinkommen. Und teilweise hatten sie auch Angst, dass sie in Gulag verbracht wurden. Und sie haben eben damals alles verloren und haben zwar gewisse Entschädigungen auch bekommen. Das ist aber gar nicht mein Ansatzpunkt. Mein Ansatzpunkt ist, dass sie auch ein individuelles politisches Verfolgungsschicksal erlitten haben. Denn in dieser auszubauenden Grenze damals wurden politisch unliebsame Menschen ausgewiesen, zwangsausgesiedelt. Mhm. Also meinetwegen Selbstständige oder Menschen, die nicht zur Wahl gingen oder Menschen, die sich kritisch gegenüber dem Staat äußerten oder Grenzgänger oder dergleichen.
Und die bekommen jetzt auch Entschädigung.
Und die bekommen jetzt das erste Mal auf Bundesebene eine Entschädigung in Form von einer Einmalzahlung. Mhm. Das sind 7.500 Euro. Mhm. Darum haben diese Menschen seit Jahren, seit Jahrzehnten gekämpft. Und ich bin sehr, sehr glücklich, dass sie mit diesem Gesetz jetzt auch endlich in einer Weise bedacht sind, die für sie akzeptabel ist und eine Würdigung darstellt.
Jetzt gab es in der DDR ja auch viele Opfer von staatlichem Zwangsdoping. Im Profisport war das gang und gäbe. Werden die jetzt auch als Opfergruppe anerkannt? Bisher klemmt es da ja immer noch.
Da haben wir eine Situation, die ich ganz gut finde. Sie sind diesmal bei diesen Gesetzen sind sie nicht mit bedacht. Der Bundestag hat aber auch einen Antrag verabschiedet, einen Prüfantrag auch, also um die Situation der Opfer von Zwangsdoping, hier denke ich vor allem an die Minderjährigen, die damals minderjährig gewesen sind, besser und langfristig zu unterstützen. Und mit dem Antrag, der eben auch verabschiedet wurde, wo auch erwähnt ist, dass ich dem Bundestag einen Bericht vorlegen möge, wo ich ganz genau auf die Situation der noch lebenden Opfer von Zwangsdoping eingehe, über ihre alltägliche Situation, ihre gesundheitlichen Probleme und dergleichen. Und damit eröffnet sich natürlich eine schöne Perspektive auch auf diese Gruppe, die in dem Antrag auch als Opfergruppe definiert wird, dort langfristig für Unterstützung zu sorgen.
Mhm. Die Anerkennung als SED-Opfer ist ja für Betroffene bisher nicht einfach. Viele müssen da jahrelang für eben diese Anerkennung von Gesundheitsschäden kämpfen, die entstanden sind durch Gefängnis, durch Folter als politischer Gefangener. Das soll jetzt auch alles einfacher werden. Wie denn?
Ja, genau. Also die Anerkennung der verfolgungsbedingten Gesundheitsschäden, das ist ja ein Problem, was uns seit mehr als 30 Jahren begleitet. Und hier hatten wir immer das Problem bis zum heutigen Tage, dass es die Opfer von Repression halt für sie sehr schwer ist, die Kausalität zwischen der heutigen Gesundheitsstörung und der damals erlebten Repression nachzuweisen. Es ist auch für die Ämter teilweise nicht einfach. Also wie sage ich, nach 30, 40, 50 Jahren.
Je mehr Zeit dann vergeht,
ja,
auch
noch, umso schwieriger. Mehr, umso schwieriger wird es. Und die Leute kämpfen teilweise 6, 8, 10, 12 Fälle, die 16 Jahre gekämpft haben oder noch am Kämpfen sind, sind mir bekannt. Und sie können oft eben nicht beweisen, dass sie, wenn sie heute eine posttraumatische Belastungsstörung haben, eine Angststörung, um nur Beispiele zu nennen, dass das davon kommt, dass sie eben in politischer Haft beispielsweise gewesen sind, dort in der Dunkelzelle waren, in der Einzelzelle, in der Wasserzelle Haftzwangsarbeit machen mussten und generell natürlich unter menschenunwürdigen Situationen dort sehr viel Zeit verbracht haben. Und die neue Regelung, die in diesem Gesetz enthalten ist, das ist für mich neben der Tatsache, dass die Opferrente zur Ehrenpension wird, der zweite große Paradigmenwechsel, dass hier eine Vereinfachung jetzt vorgesehen ist, analog zum Soldatenrecht nach der Soldatenversorgungsverordnung, dass wir auf der einen Seite die erlebte Repression haben, der Mensch ist rehabilitiert, hat heute beispielsweise eine posttraumatische Belastungsstörung und muss die Kausalität nicht mehr nachweisen. Das heißt, wir haben in diesem neuen Gesetz eine kriterienbasierte Vermutungsregelung, die es den Opfern wirklich einfacher macht, überhaupt ihnen die Möglichkeit schafft, einfach Zugang zur Leistung zu erhalten.
Etwas, wofür Sie auch schon sehr lange kämpfen, ist ja der bundesweite Härtefallfonds. Der ist jetzt im Gesetz auch verankert. Was hat es damit konkret auf sich?
Der bundesweite Härtefallfonds war mir wichtig, dass er ins Gesetz kommt, weil wir haben die Situation in den ostdeutschen Bundesländern, ehemals ostdeutschen Bundesländern, haben wir jeweils einen Härtefallfonds. Mhm. Der Zugang ist aber abhängig vom jetzigen Wohnort. Das heißt, wir haben ja Millionen von Betroffenen von SED-Unrecht und auch viele Tausende, die rehabilitiert sind, die bedürftig sind. Sozialstudien sagen, fast die Hälfte der Opfer der SED-Diktatur lebt an der Grenze zur Armutsgefährdung. Mhm. Und da haben wir eben Situationen, wo durch einen Härtefallfonds den Menschen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann in bestimmten Situationen. Und Menschen, die im ehemaligen Westdeutschland leben, in diesen Ländern, die haben eben keine Möglichkeit, hier Hilfen zu beantragen. Und das war mir sehr wichtig, dass das als gesamtdeutsche Aufgabe, als gesamtdeutsches Anliegen gesehen und auch umgesetzt wird. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass das jetzt auch im Gesetz enthalten ist. Und ich bin auch sehr froh, dass mit IKEA eine westdeutsche Firma und überhaupt die einzige Firma bisher, die auch von der Haftzwangsarbeit profitiert hat, weil sie eben in Gefängnissen produzieren lassen hat, wo auch politisch inhaftierte Menschen gewesen sind.
Die zahlen da jetzt auch ein in diesen bundesweiten
6 Millionen Euro in diesen bundesweiten Härtefonds einzahlen. Und es ist IKEA sehr wichtig, dass den Menschen eben, die von dieser politischen Repression und auch von der Haftzwangsarbeit betroffen waren, dass ihnen schnell und unbürokratisch geholfen werden kann.
Jetzt haben Sie gesagt, das ist auch die bisher einzige Firma, die da einzahlt. Wie wollen Sie weitere Firmen mit vielleicht ähnlicher Vergangenheit dazu bringen, sich da auch mit zu beteiligen?
Nun, das ist schon ein sehr langer Prozess, den auch die Union der Opferverbände kommunistischer Gewaltherrschaft schon lange angestrebt hat und betreibt. Und es ist sehr schwer. Ich selber habe mehrere Dutzend Firmen angeschrieben. Und die Antworten sind da sehr spärlich. Also Spektrum geht von IKEA, die sich mit zu ihrer Verantwortung bekannt haben, die sich mit diesem Teil ihrer Firmengeschichte auseinandergesetzt haben, bis hin zu Firmen,
die sie verklagt haben, glaube
ich
auch. Die
zum Beispiel, oder zumindest drohen damit, ja. Man kann sie nennen, die Firma Otto, es ist bekannt, die sonst sehr präsent sind mit Standards, mit Lieferkettenstandards heutzutage und dort eben jedes Gespräch auch ablehnen, was ich sehr schade finde. Denn das Beispiel IKEA hat doch gezeigt, dass es auch zum Renommee einer Firma beitragen kann. Also ich war nie eine Person, die die Firmen in die Ecke stellen wollte, sondern ich habe immer die Hand aufgehalten, die Tür aufgehalten. Redet mit uns und lasst uns einfach gemeinsam gucken. Dazu gehört für mich aber auch die Deutsche Bahn, gerade als staatseigenes Unternehmen. Auch die Deutsche Bahn war beteiligt auch an der Haftzwangsarbeit oder anderen Dingen dort und hat sich bisher auch noch nicht entsprechend zu ihrer Verantwortung bekannt.
Ich habe es eingangs gesagt, Sie und Ihre Vorgänger kämpfen seit vielen Jahren für eine bessere Entschädigung von SED-Opfern. Würden Sie jetzt sagen, Ziel erreicht?
Also ich würde an dieser Stelle tatsächlich mal sagen, das was, ich bin seit 3,5 Jahren im Amt und die Themen, die wir jetzt in diesem Gesetz enthalten haben, das waren für mich, was die Gesetzesvorlagen, die Umsetzung eines neuen Gesetzes betrifft, tatsächlich die wichtigsten zentralen Forderungen. Denn da ist ja noch viel mehr drin, als über das, was wir jetzt gesprochen haben. Dort sind noch viel mehr Dinge drin, die auch die soziale Lage der Opfer verbessern. Und da würde ich sehr gerne erstmal innehalten für diesen Moment. Und ich habe auch sehr viele positive Reaktionen von Betroffenen, sehr viel Überwältigende, es sind Tränen geflossen. Also so viel positive Reaktionen habe ich aus dem Bereich noch nie erlebt. Und dennoch gibt
es... Aber gab es auch kritische Stimmen?
Ich habe sie jetzt noch nicht so vernommen, aber natürlich gibt es immer, das ist auch in Ordnung, kritische Stimmen, die sagen, ja, die Opferrente hätten sie ruhig noch ein bisschen höher machen können oder so. Aber es ist wirklich, also vergleichsweise ist das an dieser Stelle... Muss ich wirklich sagen, ich bin sehr viel auch mit Betroffenen im Gespräch unterwegs, zu Treffen von Opferverbänden in Gedenkstätten. Und ich habe mich 3,5 Jahre wirklich intensiv mit diesen Themen auseinandergesetzt, mit den Leuten ausgetauscht. Und da war immer sehr viel Kritik, auch berechtigt aus meiner Sicht. Und deswegen denke ich, im Moment sind wir an einem Punkt, wo man wirklich erstmal sehr glücklich sein kann. Und ich möchte der Politik auch nochmal ausdrücklich wirklich auch danken an dieser Stelle, dass auch gerade in dieser Situation, was ja auch nicht selbstverständlich ist, fraktionsübergreifend, also SPD, Grüne, FDP mit der CDU gemeinsam dieses Thema, was ja auch nicht inhaltlich kontrovers wirklich diskutiert wird, da zusammengekommen sind und die Menschen in den Mittelpunkt gestellt haben.
Also, Sie haben gerade so schön gesagt, mal ein bisschen innehalten, so, auch eine gewisse Dankbarkeit von Ihrer Seite, dass das jetzt erreicht wurde. Trotzdem, was gibt es noch zu tun?
Ja, also wir waren beim Thema Haftzwangsarbeit. Das ist ein Thema, was ich mit Sicherheit weiter verfolgen werde, indem ich weiter mit Firmen oder das Gespräch anbieten werde, das Gespräch suchen werde, um auch dort noch ein Stück weiterzukommen. Sei es, dass sie eben die Möglichkeit besteht ja beim bundesweiten Härtefonds, dass sie auch einzahlen können. Was aber für mich auch nochmal viel wichtiger ist, dass sie sich auch bekennen. Diese deutsch-deutsche Verantwortung macht sich eben für mich auch am Thema der Haftzwangsarbeit fest. Sicherlich wird uns weiter begleiten, es begleitet uns sowieso schon, aber auch noch vielleicht stärker in Zukunft, das Thema der Angehörigen, der nächsten Generation. Wir sprechen über die transgenerationale Weitergabe von Traumata. Das kommt ja auch immer mehr zum Vorschein, wenn man mit den Leuten spricht. Das geht manchmal von den Kindern oder ja, den Nachkommen selber aus. oft aber auch von den Eltern selber. Das ist ein hochemotionales Thema, was auch teilweise von Schuld und Scham besetzt ist. Und ich glaube, da müssen wir noch viel machen, dass wir Angebote machen an die Menschen, dass wir auch durch sowas, das auch öffentlich zu machen, in die Gesellschaft tragen, wie weit eigentlich der Schatten der Diktatur reicht. Also es ist eben nicht vorbei, wie ja oft von vielen gesagt wurde. Ich erinnere mich gerade bei Amtsantritt, Frau Zupke jetzt hier 30 Jahre später oder mehr als drei, noch sowas. Mhm. Also da werden sicher, wir haben bei den Dopingopfern noch was offen. Und es gibt auch natürlich gesamtgesellschaftliche Themen, wenn man sich das ganze Militärrecht zum Beispiel anguckt. Wir haben das Thema der Bausoldaten. Da streben wir jetzt keine also gesetzlichen...
ganze Menge zu tun, wie man so hört. Ja.
Es gibt viele Themen, die auch wirklich so, die ich auch zentral, jetzt nicht so zentral wie die rehabilitierungstechnischen Dinge, die mir nun einmal in der Umsetzung am nächsten auch lagen, weil das war ein Marathon und ich habe also immer gesagt, auch die negativen Stimmen, die gerade in den letzten Wochen sich gehäuft haben, das wird doch nichts mehr. Und so haben gesagt, Leute, die Legislatur ist noch nicht vorbei.
Das hat
und
noch
jetzt haben wir es geschafft und
geklappt.
Darüber bin ich sehr froh und dankbar.
Sagt die SED-Opferbeauftragte beim Deutschen Bundestag, Evelyn Zupke. Vielen herzlichen Dank, dass Sie bei uns waren.
Ich danke Ihnen.
Und Dankeschön für Ihr Interesse. Das war im Interview. Auf Wiedersehen.